unserer zweiten Podcast-Folge im Off mit David Stöckmüller
und Barbara Nessler.
So, David, was war denn die Woche so los bei dir?
Ja, am Wochenende war es ziemlich spannend bei mir. Ich hatte Listenwahl.
Oh, Listenwahl für unsere Zuseher und Zuseherinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen. Bevor wir in den Nationalratswahlkampf im September starten, gibt es immer die Listenwahlen von der Partei. Da muss man quasi vor seiner Partei kandidieren. Da gibt es dann die Landesversammlung, wo alle Mitglieder dann aber stimmberechtigt sind und wählen können. Da steht man dann auf großer Bühne unter Medienbeobachtung, hält seine Bewerbungsrede und dann wird gewählt, was zu ziemlicher Nervosität immer davor führt.
Horror. Nein, es ist immer Nächte, wo man nicht schlafen kann. Man muss schauen, ob man eh alles richtig gemacht hat. Man ruft durch, man redet mit unglaublich vielen Leuten, schreibt an seiner Rede, schaut, wie man sich präsentiert. Also es ist mega viel Arbeit und sehr viel interne Arbeit. Bin jetzt doch sehr außenorientiert, also in der Außenpolitik, also sprich mit Medien und Journalistinnen. Und da musste ich ganz mit der Basis arbeiten und reden. Habe auf diesem Platz 2 kandidiert, habe dann diesen Platz 2 bekommen.
Gratuliere.
Danke dir. Nein, und das freut mich wahnsinnig, weil also ich habe alles auf ein Boot gesetzt, quasi auf meine Arbeit im Untersuchungsausschuss. Und habe klar gezeigt, was bedeutet es, wenn die FPÖ wieder an die Macht kommt. Welche Gefahren herrscht in Österreich danach, was passiert da in dem Land? Ja? Wie verändert die FPÖ das? Und gerade als junger, schwuler Mann ist es für mich schon eine große Herausforderung, weil einerseits haben viele Menschen in Österreich dann, also queere Menschen, gerade Angst, dass die gesellschaftliche Stimmung so gespalten wird, dass sie Angst haben müssen, einfach Hand in Hand mit seinem Freund, mit seiner Partnerin durch die Stadt gehen zu können. Oder ich habe auch gesagt, dass ich mich unglaublich gerne mal heiraten möchte, mein Freund. Ja. Und das ist natürlich die reale Gefahr von queeren Menschen in Österreich, dass plötzlich, wenn die FPÖ wieder an die Macht kommt, das nimmer möglich ist, dass sie sagen, Ehe für alle ist wieder vorbei. Ja. Es gibt einfach eine gesellschaftliche Aufheizung dieser Republik danach, zu sagen, ich habe Angst davor, ein Watschen zu kriegen, wenn ich meinem Freund am Bahnhof einen Kuss gebe, einen Busser gebe. Und das ist einfach ein Wahnsinn und das muss man einfach auch klar benennen. Weil das Weltbild von der FPÖ ist nicht das österreichische, sondern das russische. Das ist von Putin. Das ist das keine Medienfreiheit, keine Menschenrechte, keine Frauenrechte. Und genau das haben wir. Das sehen wir auf den Social Media perfekt, diese keine Frauenrechte, der Hass gegen Frauen. Also du bist eher Spezialistin da, also du kennst sie ja eh aus. Das ist tatsächlich eine riesengroße Gefahr. Und die Basis hat das auch halt gesagt, super toll und hat mich halt gut gewählt. Und das ist tatsächlich mein innerer Antrieb auch, dass wir die Menschen und die Bevölkerung bei dieser Wahl auch klar aufklären und auch die queere Community, hey, Leil, es geht um alles, weil wenn die FPÖ kommt, sind unsere Rechte, unsere Meinung, alles, was wir gekämpft haben die letzten Jahre, in Gefahr.
Ja, völlig irre, dass man eigentlich lang erkämpfte Rechte jetzt immer wieder verteidigen muss.
Ja.
Also das ist eine große Gefahr und also man sieht es auch auf Social Media, jetzt nicht quasi österreichspezifisch, aber grundsätzlich einfach mit dem Rechtsruck mit Trump, Putin, Kickl und wie die ganze Konsorten heißen. Und was man zum Beispiel schon auch sieht, ist, wie extrem der Frauenhass auf Social Media verbreitet wird. Also da gibt es riesige Bewegungen, zum Beispiel die Alpha-Male-Bewegungen mit dem Andrew Tate, Kopf dieser Bewegung, wo wegen Menschenhandel und Vergewaltigung in Untersuchungshaft sitzt und der wird von Millionen jungen Männern vergöttert. Also völlig absurd. Und da geht es im Grunde nur darum, um wirklich spezifischer Frauenhass. Also das große Feindbild ist der Feminismus. Und der spricht beispielsweise davon, dass wenn man vergewaltigt wird, er Mitverantwortung hat, dass seine Freundin nicht auf Mädelsurlaub fahren darf, weil das respektlos ist. Also völlig irre und da hat halt Millionen an Anhängerschaft. Weniger problematisch sind dann die Pickup-Artists, die dann Dating-Tipps geben, also so toxische Dating-Tipps,
habe ich jetzt gelesen,
wo es eigentlich auch wieder nur darum geht, dass man Frauen kontrolliert, unter Druck setzt, sie erniedrigt und wenn man keinen Erfolg quasi dann hat bei den Frauen, dann ist der Feminismus schuld, weil der Feminismus dazu führt, dass Frauen zu männlich sind und Männer dann quasi zu weiblich. Also völlig absurdes Phänomen. Und das ist schon ein großes Problem, dass natürlich solche Bewegungen sexy daherkommen und Frauenhass wieder salonfähig machen. Und
gibt es das in Österreich? Also diese Alpha-Male-Geschichten, sind das dann so aufpumpte Männer, die was dann, kann man das so vorstellen, die was dann sagen, Maskulinität? Oder, Oder ist es tatsächlich so Tipps und Tricks? Gibt es in Österreich?
Also ich glaube, das ist so quasi bei allen Schichten verbreitet und nicht unbedingt am Äußerlichen jetzt so.
Okay, erkennbar. Danke,
es sind, nicht nur die typischen klischee-stereotypischen Macho-Männer, sondern es kommt beispielsweise daher, dass auch Eifersucht total romantisiert wird. Aha. Also, und da ist
also natürlich dieser Besitz schon quasi von der Frau.
Genau, der Besitzanspruch. Und das ist natürlich schon ein großes Thema, wenn man quasi.
Also die Unterordnung der Frau, oder? Ist es dann so quasi, ich bin der Alpha und die Frau, jetzt muss ich das, weiß ich nicht, Gamma, Beta, weiß ich nicht. Genau. Das gibt es in der schwulen Szene auch extrem.
Es gibt tatsächlich immer so die Unterordnung. Ja, ja, es geht immer um die Demütigung und Niederregung quasi der Frau. Also Objektivierung eigentlich auch im Grunde von der Frau, was ein Riesenthema ist. Und ich finde es brandgefährlich, weil es fängt natürlich, Gewalt gegen Frauen fängt nie mit einem Schlag an, sondern immer mit dem Satz, ich liebe dich, du gehörst mir.
Und gibt es auch Frauen, die drauf stehen? Also tatsächlich Frauen, gibt es auch eine Bewegung bei den Frauen, weißt du das? Dass Frauen sagen, ich will genau das und ihr müsst euch da unterordnen diesen Männern. Gibt es das auch umgekehrt?
Also es ist natürlich schon die Konsequenz daraus, dass es quasi solche Phänomene oder Konsequenzen quasi romantisiert werden. Oder beispielsweise, dass eifersüchtig, also eine große Eifersucht als total sexy hingestellt wird, was völlig absurd ist, weil das natürlich nichts mit Liebe zu tun hat.
Na, die Frage ist, wie kann man dagegen steuern? Also einerseits die Frauen ermutigen, oder? Das ist wahrscheinlich ein großer Punkt, das aufzuklären. Aber was sind die Maßnahmen?
Also ich glaube wirklich, dass man Social Media, auch TikTok und so weiter, nicht einfach quasi den rechten oder so rechten Ansichten überlassen darf, sondern dass man gerade quasi mit progressiven Ansichten auf TikTok sein sollte.
Okay. So entblößen quasi diese ganzen Bewegungen.
Ja.
Also einfach zu sagen, seid ihr wahnsinnig, was sie da, es ist nicht romantisch, wenn ihr der Mann mein Geld kontrolliert und alles Mögliche.
Sicher, genau, einfach darüber reden, dass man Phänomene aufgreift, wo es nicht darum geht, so quasi, das ist schlecht, wie du lebst oder deine Ansichten per se sind schlecht, sondern einfach erklären, Leute, es ist nicht sexy, wenn jemand extrem eifersüchtig ist und dich kontrollieren will. Ja, das hat nichts mit Liebe zu tun. Also, dass man einfach solche Phänomene aufdröselt und aufklärt. Ich glaube, dass das extrem wichtig ist.
Da geht es ja tatsächlich um Besitz eigentlich. Also du schränkst ja die Frauen damit wahnsinnig ein.
Und das ist natürlich dann schon das Problem.
Gewaltigung für Normalisierung. Also selbst, okay, also ja. Mhm. Ich kann es einfach jetzt, das ist einfach, ja. Und würdest du sagen, ist es schon auch in Österreich, wo, also du hast gesagt von Amerika, aber gibt es in Österreich auch da, also ist das tatsächlich in Österreich ein Thema?
Also
von den Jugendlichen?
Ich glaube, das ist das Gefährliche beim Rechtsruck. Und das ist jetzt wurscht, ob er Trump, Putin oder Kickl heißt. Ich glaube, das ist einfach ein massives Problem und eine große Bedrohung. Und das Schöne ist aber jetzt, in Innsbruck waren Wahlen und die FPÖ war immer auf Platz 1. Und das Schöne ist, dass die FPÖ auf Platz 1 ist, ist kein Naturgesetz, sondern wenn man sie nicht will, gewinnen sie nicht. Und in Innsbruck waren wir wieder Platz 1, also die Grünen waren die stimmenstärkste und die FPÖ hat sehr viel verloren. Und es gibt schon auch Hoffnung für die Nationalratswahl. Denn das heißt, ich glaube, man muss einfach schon den Leuten auch erklären, Leute, was passiert, wenn die FPÖ wirklich regiert? Und das heißt, die Steuerzahlerinnen zahlen drauf im Endeffekt. Es werden lang erkämpfte Rechte abgebaut und wir kommen in eine Gesellschaft, die uns wieder zurückwirft, und zwar um Jahrzehnte.
Aber Innsbruck ist wirklich ein gutes Stichwort, weil da ist wirklich die FPÖ immer so hochgeschrieben gewesen in den Umfragen und im Ergebnis ist es ja komplett anders ausgegangen. Ja. Also das. Aber ja, glaubst du, es ist ein Phänomen der letzten Wochen gewesen, auch in Innsbruck, dass sich da was geändert hat bei der Bevölkerung? Also, oder ist das von Anfang an schon das Gefühl gewesen, das stimmt schon gar nicht? Also, wenn du mit Leuten geredet hast, du hast die Wahl gekämpft in Innsbruck.
Die FPÖ war definitiv quasi bei allen Umfragen auf Nummer 1, wie sie ja jetzt beispielsweise auf Bundesebene auch ist. Aber was Innsbruck einfach gezeigt hat, das schwält man die FPÖ nicht. Gewinnt sie nicht.
Ja.
Es ist nicht in Stein gemeißelt.
Ja,
und das heißt, es ist schon wichtig, dass man immer wieder den Leuten erklärt, was heißt, wenn die FPÖ in der Regierung ist. Patientenmilliarde, wo die Leute massiv drauf gezahlt haben, wo ja als Marketing-Gag quasi zugegeben wurde, dass es Marketing-Gag war und es hat Millionen gekostet. Was es heißt, gerade im Bereich von der Frauen, dass Kinderbetreuung nicht weiter ausgebaut wird, sondern dass man will, dass Frauen wieder zurück an den Herd kommen. Und ich glaube, man muss einfach ganz klar erklären, was passiert, wenn die FPÖ regiert. Und darum werden wir auch noch die nächsten Wochen und Monate im Parlament dafür kämpfen, ja, dass wir möglichst viel noch durchbringen, dass wir möglichst viele Verbesserungen durchbringen, und zwar strukturell. Und wir sind auch schon am Ende, David.
Wir haben heute eine große Kämpferin gegen den Rechtsruck und Rechtsextremismus bei uns. Wer könnte da kommen, Babsi?
Ich glaube, man muss sich gerne mal vorstellen. Ja. Unsere Klopperfrau.
Sigi.
Maura. Danke, dass du bei uns bist, Sigi, und mit uns die zweite Folge jetzt aufnimmst.
Ja, hallo.
Also Sigi, was die erste Frage, was wir uns überlegt haben, ist, du bist quasi als junge Person in einem Bergdorf, so stellen wir das vor, aufgewachsen und bist dann als ÖH-Streiterin nach Wien gekommen, warst quasi linke Feministin und bist jetzt mit Wöginger August bei Verhandlungen der Kitt dieser Regierung. Ist es nicht ein Wahnsinn, also dieser Wandel in den letzten Jahren? Und erzähl ein bisschen.
Ja, also in dem Bergdorf war ich noch keine linke Feministin. Da habe ich zuerst einmal weglaufen müssen davon. Also aus dem Stubaital, also nach der Hauptschule bin ich nach Innsbruck gegangen. Aber ich war schon als EH-Vorsitzende. Das weiß ja niemand, aber das war ja eine Minderheitsexekutive, also eine Minderheitsregierung. Und wir haben für jeden Beschluss die Opposition gebracht und wir haben es trotzdem geschafft, dass die Aktionsgemeinschaft bei jedem Beschluss für die Audimax-Besetzung trotzdem mitgestimmt hat. Also zur Erklärung, es waren damals große Uni-Proteste, Uni brennt. Natürlich auch immer wieder Verhandlungen mit dem Ministerium und so. Und wir haben auch alle möglichen Sachen ausgerissen, also 9 Millionen zusätzlich für die Unis und eine Überarbeitung der Bologna-Studienpläne etc. Und da ist schon ein großes Bewusstsein dafür, was an den Unis passiert. Naja, und dann bin ich halt der Nationalratsabgeordnete geworden und dann sind wir rausgeflogen und dann sind wir wieder reingekommen und dann standen wir vor der Frage, gehen wir in eine Regierung oder schauen wir zu, wie schwarz-blau das Land weiter runterwirtschaftet, und dann haben wir uns dafür entschieden, alle gemeinsam, ihr wart ja live dabei, dass wir in diese Regierung gehen, und wir haben in den letzten 4,5 Jahren extrem viel weitergebracht. Ehrlicherweise sicher mehr, als ich gedacht hätte, dass überhaupt möglich ist. Und natürlich ist die professionelle Aufgabe, in einer Koalition zu schauen, dass die Sachen am Boden kommen. Und es ist die reine Wahrheit, das Verhältnis zwischen mir und Gust Wöginger ist extrem stabil und gut. Und muss es auch sein, weil sonst kommen wir zu keinen Ergebnissen. Also es ist, aber wir haben uns von Beginn an sehr professionell aufeinander eingestimmt, und also in Wahrheit noch bevor, also noch während der Sondierungen hat es ja schon angefangen, weil wir hätten ja da Beschlüsse fassen müssen, und konnten die Verhandlungen präjudizieren und so weiter, und da, also das war eine gute Zusammenarbeit von Tag 1 weg. Ja. Immer ein Wissen. Er hat einen ÖVP-Club bestehend aus 71 Leuten mit 27.000 verschiedenen Interessen. Ja. Wir waren ein frisch gefangener Club mit Leuten, wo niemand davor im Nationalrat war. Ja. Also es war schon ein bisschen herausfordernd.
Ja, das kann man vorstellen.
Halleluja, ja.
Aber ja, also ich meine, zum Schluss zählt das Ergebnis, und ich denke mir, das kann sich sehen lassen.
Du hast angesprochen, Sigi, wir haben Sachen weitergebracht, wo man uns wahrscheinlich niemals gedacht hätte. Also ich in meinem Bereich zum Teil hätte nicht gedacht, dass wir so viel weiterkriegen, oder? Und das kann man eigentlich für alle Bereiche so sagen. Dank auch der Verhandlungsmaschine, Sigi, weil man muss sich das so vorstellen, dass wenn wir bei der Verhandlungen nicht mehr weiterkommen, dass die kniffligen Fälle dann zu der Sigi landen. Sprich, sie hat eigentlich mit unterschiedlichen Baustellen zu tun, wo man überall den Knoten quasi lösen muss und quasi nachher die Deals eintüten muss, und das mit einer Partei, die dreimal so groß ist. Was natürlich alles andere als einfach ist, und die Verhandlungen sind dann schon oft emotional anstrengend. Was machst du, Sigi, zur Aggressionsbewältigung?
Verhandlungsergebnisse einfahren. Also,
ja, aber was ist in dem Privat? Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß, was machst du, Sport?
Wenig. Also,
das ist
eine gemeine Frage.
Ja, also, ich gehe manchmal wandern. Allerdings, seitdem ich den Fuß kaputt gemacht habe, war ich auch nicht mehr wandern. Also, aber ich habe ehrlich gesagt extrem wenig Zeit.
Ja, aber du isst so viel Gummibärle.
Das während den Plenarsitzungen ist das, also ja, sind Gummibärle in großer Anzahl verfügbar.
Okay, ich gehe eben so. Ja. Das Team sagt immer, wenn man die Sigi beruhigen will, dann muss man Gummibärle in der im Fachelraum.
Ein großer Masse,
gibst zu.
Das ist voll die Gemeinheit, aber mein Team plaudert da Geheimnisse aus.
Ja.
Ja, nein, es ist tatsächlich so, dass mein Team ist ein Wahnsinn und ich habe so extrem viel zu tun, dass ich mich um ganz viele Dinge nicht selber kümmern kann, zum Beispiel Essen. Und dann fragen sie mich immer, ob ich was essen will und ich sage, nein! Und dann... Ja, was und dann, aber das war schon auf der ÖH so. Es war damals ein Freund von mir war Referent für Öffentlichkeitsarbeit. Und der hat mich gefragt, ob ich was esse. Ich habe gesagt, nein, keine Zeit, ich habe Stress. Genau. 10 Minuten später ist ein Teller da gestanden. Und die hat gesagt, nein, ich will ja nichts essen. Und sehr missmutig habe ich dann 3 Bissen gegessen.
Irgendwie muss es doch Energie, also kochen tut man ja, auf TikTok habe ich gesehen, du machst die Orangenschäle so zu Tode.
Nein, aber das ist...
ist es dann, also der Küche, ja.
Nein, ich koche gern und ich koche auch gut. Ich habe ja HWL auch gemacht, theoretisch hätte ich das ja gescheit gelernt, wobei ich das erst nach der Kochschule wirklich gelernt habe.
Ja.
Aber nein, ich koche gern, ja. Ich koche oft, wenn ich spät am Abend heimkomme, koche ich immer noch irgendwas Vernünftiges.
Aber was ist so die Methode, wenn du jetzt wirklich richtig wütend bist? So? Also natürlich die meisten Verhandlungen machst du erfolgreich zu Ende, aber wenn wirklich jetzt ein Punkt ist, wo du einfach echt wütend bist, wo du sagst, so, jetzt reicht's.
Ja, aber ich
die Radl fahren.
Also bei mir ist zum Beispiel, ich mag den tanzen gehen. Also was
tanzen?
Ich mit Leuten was trinken gehen und dann einfach
tanzen. Du Radl fahren. 2 Stunden lang im Radl bist du fertig.
Na, aber Leute, ich bin nicht wütend.
Ja, aber irgendwas...
Nein, aber das ist einfach keine politische Kategorie. Wir sind in einem Verhandlungssetting. Ja, David, warum denn? Was ist denn da passiert da im Polen? Auf wen war denn da wütend? War da auf die ÖVP wütend oder eher auf
wen anderen? Ja, aber wie geht man da um als Klubobfrau? Ist das dann so, dass man reinkommt?
Sigi als Politikerin, sondern Sigi als Mensch.
Es ist tatsächlich so, dass es, also... der Job ist so extrem brutal stressig, ich kann mir das nicht leisten. Also, und das ist ja nicht, es ist ja unprofessionell. Also, ich habe noch nie mit dem Gust gestritten, wir haben noch nie miteinander geschrien. Noch nie, in 4,5 Jahren.
Aber das heißt, ja, aber gibt es einen Ausgleich?
Also, es ist tatsächlich sehr schwierig, weil ich habe wirklich kaum Zeit und ich versuche halt so, also, ich versuche schlafmaximierend zu arbeiten. Das, also, die Wahrheit hinter der kurzen Frisur ist, weil da muss ich nichts machen.
Ja, das ist...
Das ist ein großes Thema auf TikTok und Instagram. Ja, was macht der Bub da? Es ist echt...
Schreiben Sie unten drunter, gell?
Ja, es beschäftigt die Leute. Ich habe diese Frisur seit über 10 Jahren und trotzdem beschäftigt die Leute immer noch, dass ich eine Frau bin mit kurzen Haaren. Es ist unfassbar.
Also, ja, völlig absurd.
Das Thema ist, also...
Das Äußerliche bewertet wird, leider.
Komplett. Ja. Okay.
Aber jetzt hast du schon gesagt, Sigi, dass du relativ wenig Freizeit hast, eigentlich quasi fast gar keine. Und man muss sagen, du bist ja eine von der bekanntesten Politikerinnen, wenn man nicht sagen mag, die bekannteste Politikerin. Wie ist das denn, wenn du zum Beispiel jetzt wirklich unterwegs bist? Sagen wir mal, die große Ausnahme, du gehst doch was trinken oder bist irgendwo auf einer Veranstaltung unterwegs. Wie ist das dann, wenn du natürlich im Raum bist und, also sag jetzt mal, der Großteil so kennt dich einfach. Also ist es so, dass du dich beobachtet fühlst denn, oder...
Also ehrlicherweise habe ich das, also das ist ja, ich war ja als EH-Vorsitzende ein bisschen bekannt, als Abgeordnete nur weniger und jetzt habe ich natürlich eine sehr, sehr hohe Bekanntheit. Aber dadurch, dass das so eine Entwicklung ist, merke ich das selber viel weniger. Also meine Freundinnen, wenn ich mit denen unterwegs bin, die checken das viel mehr, die stresst das auch viel mehr als mich selber. Ich merke das jetzt nicht mehr, also ich merke das nicht so intensiv. Was super ist, ist, wenn ich auf Urlaub bin und irgendwo in einem anderen Land, dann merke ich, dass es, also dann merke ich die Absenz der Anstarrung. Also dann merke ich, dass sie halt weniger beobachtet wird. Ja. Und natürlich reden dann manchmal Leute an, aber.
Wie ist das mit so? Wird man dann angeraten? Ja,
die Frage.
Kennen dich doch. Das haben wir doch. Boah, das ist doch sie immer.
Oder sie trauen sich nicht.
Das ist ja die Frage. Ja, wird man dann öfters mal oder ist es eher so?
Die meisten.
Wir sind ja nicht so fame. Ja, also, aber das ist, es ist ja nicht so, dass dann irgendwer nicht herkommt, mit dem rede ich nicht oder so. Ja,
also, ich glaube, es ist die Zahl der Menschen, die sich fürchten, ist deutlich größer als die, die sich denken: Ah, Sigi Maurer, voll Gott, warte jetzt mal rein.
Ja,
also, nein, es ist eher recht verhalten. Die kommen dann so her und sagen: Hallo, ich bin der Fan.
Könnt ihr Foto machen? Ja, das glaube ich schon.
Das haltet sich sehr in Grenzen.
Ja,
Ja, aber klar. Total schön und eine Wertschätzung, oder? Wenn Menschen herkommen und natürlich quasi, also fühlt man sich schon bestärkt.
Ja, natürlich ist es cool, diese Rückmeldung zu kriegen, klar, natürlich.
Aber die Kombi ist natürlich schon verschärft, oder? Fast kein Privatleben, beim Ausgehen ist auch schwierig, dass man jemanden kennenlernt. Sigi, wenn wann? Dein letztes Date?
Oh Gott. Also so ein Date.
So mit Kerzenschein und Essen.
Oh Gott, Mann,
das habe ich auch
nicht.
Das habe ich auch nicht.
Das ist schon sehr lange her. Und ich muss sagen, es war äußerst unerfolgreich. Also es hat jemand anderer, ja, es ist extrem cringe, es hat jemand anderer eingehängt und da sitzt da so nach einer halben Stunde und denkt sich, Alter, was ist das für ein
Aber es war nicht der Team, oder?
Wer?
Das Team.
Nein.
Der Pressesprecher, du. Ich hätte einen Club von Frauen.
Nein, also da gibt es schon eine Trennung zwischen Privat und
Person. Also es ist schwierig, oder?
Nein, einfach ist es nicht.
Das denke ich mir.
Aber kann man denn zum Beispiel so Online-Dating machen wie Tinder? Weil ich stelle mir das total schwer vor, weil du ja dann doch eine gewisse Bekanntheit hast und nachher weiß jeder, dass du auf Tinder bist. So.
Babsi ist prominente Tinder-Userin.
Hatte noch nie Tinder, David. Hatten wir beim letzten Podcast schon. Ja.
Okay. Also ich bin irgendwann einmal auf Tinder gegangen, das muss so gewesen sein, 18, 19 oder so. Also da war ich noch nicht Club und Frau und ich war innerhalb von 5 Minuten gesperrt.
Tinder, also du wurdest von Tinder gesperrt?
Ja, ja.
Wow,
also ich
das wäre mal eine Schlagzeile. Sigi Maurer wurde von Tinder gesperrt.
Ja, ich habe hab dieses Foto, also ein sehr bekanntes Foto von mir verwendet.
Ah.
Und es war innerhalb von 5 Minuten war gespannt. Und ich hab dann geschaut, ob ich irgendwas machen kann, aber es haben mich so viele gemeldet, offensichtlich, dass
das
ich...
Fake.
Ja.
Ja.
Nein, ja, das ist fake. Halt, ich habe recht eigentlich.
Ja, das kann nicht passieren.
Ja.
Sehr spannend. Aber
ja, aber ich meine, das war jetzt auch nur, also ich habe nicht das Gefühl, dass meinem Leben was fehlt, wenn ich nicht auf Tinder bin.
Nein, tatsächlich.
Absolut verständlich. Du, Sigi, nicht, dass das jetzt so thematisch jetzt so passen würde mit dem Schwenker, wir sind Gauderfest.
Das Tinder von Tirol quasi.
Tinder von Tirol, das größte Biergoldfest.
Aber das erklär mal, was für ein Nicht-Tiroler und Tirolerin, was ist halt der Gauderfest? Rennen da alle in einen Käseleib herum, essen da alle Käse, so stell mir das vor, und tun dann Käse probieren.
Aber es ist ja Gauder, nicht Gauda.
Ach so, ja, bei euch hört man das nicht so gut raus mit dem Tirolerisch. Also Gauda.
Sprachliche Barriere.
Nicht Gauder.
Das
ist überrannt. Gauda.
Es ist das größte Bierzeltfest eigentlich in Österreich, soweit ich weiß. Okay. Und das
Gauda
ist in Tirol.
Ist
und
welche Wette habe ich verloren?
Die Sigi konnten wir überreden, beziehungsweise haben das Niki mit ihrem Team eingefädelt, dass sie mit aufs Gauderfest geht.
Gauda.
Und ja.
Oder Gauder.
Gauder.
Nicht der Käse.
Nicht der Käse, okay, verstehe.
Ja, und ich bin schon gespannt, wie das wird. Du wirst kein Bier exen wie der Nehammer und wirst
oder?
Dafür gefeiert werden. Das machen wir nicht, okay. Wobei das ja auch nur die Hälfte Wasser war.
Ich bin
oder
aus
große Enthüllungsgeschichte. Denn. Aber also, wie ist das so ein Termin, Sigi, wo du sagst, du freust dich drauf? Oder ist es so ein Termin, wo du sagst, boah, als Grüne so verzeltfest ist natürlich schon eine gewisse Challenge?
Also ich muss dazu sagen, das ist ja nicht das erste Zeltfest in meinem Leben. Also erstens einmal habe ich diverse Platzkonzerte in Delphes im Stubetal erlebt. Aber, und natürlich, also wir waren in vergangenen Wahlkämpfen schon auf Zeltfesten, auf dem Gauderfest war ich noch nie. Also sagen wir mal so, ich fiebere diesem Termin mit etwas Respekt entgegen.
Habt ihr da Tracht an?
Nein, sicher schon. Nicht, ich habe keine Tracht.
Du hast gar keine. So ein, weiß ich nicht, kannst du von keinem Eder nicht so ein Jankerle oder so, der hat sicher sowas im Tisch.
Lederhose.
Ich weiß nicht, mir fällt jetzt ein Abgeordneter oder Leute ein, die was so Tracht, also Tracht haben. Aber okay, du hast sicher eine, oder?
Ja, ihren Dirndl, ja.
In grün?
Ja, ein grünes Dirndl auch, ja.
Ah, das ist mehrere.
Ein rosarotes und, ja, das ist quasi Uniform, das ist so eine Berufsuniform in Tirol.
Spannend.
Ja, also dadurch, dass ich ja nach Wien gekommen bin, ist meine Berufsuniform ein Hosenanzug und kein Dirndl. gerade mal die Kurve gekriegt.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf, bin gespannt, wie es wird. Und ja, David, du darfst die letzte Frage stellen, weil danach sind wir zeitlich schon drüber.
Was mich natürlich noch interessiert, ist schon, passt es nicht thematisch wirklich nicht dazu, aber was wir uns überlegt haben oder was mich uns interessiert ist, wir waren ja noch nie bei der ZIP. Also ich war noch nie Studiogast, die Babsi war noch nie Studiogast.
Gott sei Dank.
Ja, wie bereitet man sich davor? Hast du da irgendwie, wie ist das, bist du da nervös?
Also wir hatten ja natürlich verschiedene Interviews, ja, aber das waren natürlich Fernsehdiskussionen, sonstige Interviews, aber wenn natürlich beim Armin Wolf sitzt, ich glaube, da hätte jeder Millionen. Ein gewisser großer Respekt davor. Man weiß, dass einfach hunderttausende Menschen jetzt
1,5 Millionen Leute.
Also wie bereitest du dich darauf vor und wie nervös bist du wirklich davor?
Oder bist du schon komplett gechillt und sagst, ja, gehört dazu, rein damit.
Ja. Also ich meine, wie bereite ich das vor? Also ich habe natürlich einen grandiosen Pressesprecher, zumindest seit ein paar Jahren. Davor war das eher noch ein bisschen prekär. Während der Pandemie war die Situation extrem schwierig. Da ist sicher wenig Vorbereitung ausgegangen. Das hat man in den Interviews dann auch gemerkt. Aber na klar wird das professionell vorbereitet, wenn man ZIP 2 eingeladen ist. Was die Nervosität betrifft, ich bin in Wahrheit halt schon ziemlich alt, jetzt was das Business betrifft. Naja, ja, ich bin 39.
In Erfahrungsjahren.
Wann bist du in die Politik
eingestiegen?
Naja, vor 15 Jahren eigentlich. Ja. Also als ÖH-Vorsitzende auf Bundesebene. Und das ist, also klar, also man hat eine professionelle Anspannung im Sinne von, okay, man muss da jetzt delivern, aber das ist nicht, also das ist nicht so, dass man da jetzt irgendwie Lampenfieber hat oder sowas, sondern das gehört einfach dazu. Man muss sich da jetzt hinstellen und das halt aber performen und gescheite Antworten geben. Und
ja.
Ja, also das, es ist jetzt nicht so
und
aufregend.
Gibt es so einen Moment in diesen 15 Jahren, wo du sagst, das hätte ich vielleicht anders machen sollen? Also oder irgendwo, wo du sagst, das ist ein depper Ding, aber würdest du jetzt noch sagen, war eine gute Idee, dass ich da Papier runterhaue und Protest und Zivilung?
Naja, bitte, das muss man sich vor Augen führen. Also das war damals, weiß ich nicht, wie alt euer Zielpublikum dieses Podcasts ist, aber wir haben sehr damals, es hat 2010 ein Sparpaket gegeben von der damaligen Regierung, wo die Familienbeihilfe um 2 Jahre gekürzt worden ist und sie haben das extrem kurzfristig durchgepeitscht.
Yeah.
Und es war am 22. Dezember oder so, ist es im Plenum beschlossen worden und das war die letzte Möglichkeit, dass wir überhaupt unseren Protest zum Ausdruck bringen. Und klar stehe ich dazu, dass wir das gemacht haben. Ich meine, das war eine riesige Einschränkung für hunderttausende Studierende in Österreich und eine totale Frechheit, auch wie das gemacht worden ist. Und natürlich finde ich das legitim, dass wir das gemacht haben. Ich habe dann ja ein Parlamentsverbot gekriegt, jetzt ist da oben eine Scheibe, dass ich immer so leicht Flyer runterwerfen kann.
Es sind aber trotzdem immer wieder mal, ja?
Ja, jetzt ist...
Aber verstehst du die Jungen, die was da jetzt demonstrieren haben?
Natürlich, die setzen sich für ihre Interessen ein und sind empört darüber, dass halt bestimmte Dinge beschlossen werden und das ist ja gutes Recht und das ist gut so, dass die das machen. Ich meine, das werden wir ja wohl bitte aushalten, dass junge Leute für ihre Interessen einstehen, also...
Ja, wunderschön, wenn sie ihnen nicht wurscht ist, sondern dass sie sich einsetzen.
Ja, das ist gut.
Und jetzt noch zum Abschluss eine Frage, Sigi. Gab es in der Regierungsperiode, jetzt waren es doch 5 Jahre, hätten wir uns vielleicht alle nicht gedacht, dass die 5 Jahre richtig halten.
So. Ich habe es immer gesagt.
Ja,
stimmt. Das stimmt. Du hast es wirklich immer gesagt. Ja. Bei ein paar Momenten habe ich mir gedacht, ob sich das ausgeht so. Na, Gott sei Dank hat es so lange gehalten und Gott sei Dank konnte man so viel durchbringen. Aber gab es so den einen Moment, wo du sagst, also das war einer von den schönsten?
Also schön. Wir haben so viele Dinge beschlossen, die eine reale Veränderung für die Leute betreffen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, ich bin irgendwann Herbst 2020. Und wir haben irgendwie Pensionen, also die Mindestpension, also die Ausgleichszulage erhöht. Und ich kann mich auch noch erinnern an die Verhandlung, die, also das funktioniert ja anders als die Welt glaubt, nicht immer an einem Verhandlungstisch, sondern durchaus auch per Telefon und Signal-Chats und so weiter. Und da ist es, also ich kann mich genau erinnern, wie wir das ausgemacht haben, dieses Paket zu den Pensionen. Und ich bin heimgefahren, und also nach Tirol, und im Zug hinter mir sitzen zwei Mindestpensionistinnen und unterhalten sich drüber. Hast du gesehen, die Regierung, wir kriegen viel mehr Pension als vorher. Ich weiß nicht mehr, was wir erhöht haben, aber es war halt, also wir haben immer die Ausgleichszulage deutlich über dem erhöht, was eigentlich gesetzlich vorgesehen ist. Und die haben halt dann drüber geredet, das hätte ich mir nie gedacht, und jetzt kann ich einmal mehr zum Enkel fahren und so. Und ich bin da gesessen und habe mir gedacht, ja.
Ja, das ist das, was
wir machen. Das haben wir gemacht. Ja? Und das ist halt, also zu sehen, die reale Veränderung, die wir erreichen konnten für so viele Menschen in dem Land, das zu sehen, das macht alles wett, was dieser Job, und der ist unfassbar brutal, was dieser Job irgendwie an Belastung mit sich bringt. Es ist der beste und schönste Job, den ich mir vorstellen kann. Und also, ihr wisst jetzt, ich gebe alles, was ich habe dafür.
Das heißt, du würdest das nur mal 5 Jahre machen?
Ja, fix, Alter.
Ich finde, schöner kann man es gar nicht formulieren. Also schöner kann man es gar nicht mehr auf den Punkt bringen. Liebe Sidi, vielen Dank,
danke, dass du bei uns
warst. Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Es hat uns gefreut.